Erster Orbitalraketenstart für Wiederverwendung außerhalb der USA. Landspace Edelstahlrakete landet in China hart. ESA Aerospace erhält zweites Startfenster für Spectrum-Rakete noch vor Weihnachten. SpaceX bekommt grünes Licht für Starship-Startplatz in Florida. Booster 19 für Starship Flug 12 in Rekordzeit gestackt. Es ist offiziell, beim nächsten Blue Origin Start fliegen Michi und Hans ins All. Escapade auf Kurs zum Mars, erste Bahnkorrektur erfolgreich. Und die Asteroiden-Bennu-Proben, die enthalten Zuckermoleküle des Lebens. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. Es war ein spektakulärer Flug und ein mindestens ebenso spektakuläres Ende. Am 3. Dezember hob die brandneue Sukhoi-3-Rakete vom Raumfahrtzentrum Jinquan in China ab. Es war der Erstflug der 66 Meter hohen Edelstahlrakete. Landspace macht unter den unzähligen chinesischen New Space-Firmen schon lange positive Schlagzeilen. Im Juli 2023, da gelang Landspace mit der Sukhoi-2, also dem Vorgänger, der erste erfolgreiche Orbit mit einer Methan-Sauerstoff-Rakete. Etwas, das SpaceX ja, wenn man kleinlich ist, bis heute ja noch mit dem Starship erreichen muss. Die Sukhoi-3-Rakete, die setzt wie das Starship nicht nur auf Edelstahl und Methan als Treibstoff, sondern wurde ebenso von vornherein als wiederverwendbare Rakete konzeptioniert. Der Start selbst war ein voller Erfolg. Alle neuen Haupttriebwerke der ersten Stufe, die funktionierten wie geplant. Die Stufentrennung verlief reibungslos und die Oberstufe brachte die Nutzlast wie vorgesehen in die Umlaufbahn. Für einen Jungfernflug einer völlig neuen Rakete ist allein das schon bemerkenswert. Danach lag der Fokus auf der ersten Stufe, denn diese sollte sehr ähnlich wie bei SpaceX die Falcon 9 nach dem Flug sicher zur Erde zurückkehren. Der Vergleich von Falcon 9 mit Sukhoi 3, der liegt wegen Teilwiederverwendung, Größe und Nutzlast auch viel näher als mit Starship. Aktuell ist die Sukhoi 3 etwas kleiner als die Falcon 9 und fliegt über 8 Tonnen Nutzlast in den Leo. Die nächste Version wird mit 75 Metern etwas höher als die Falcon 9 und trägt wie diese 18 Tonnen bei Wiederverwendung in den Leo. Ähnlich wie Falcon 9 und Starship setzt Landspace für die Steuerung nach dem Wiedereintritt gleichfalls auf Gridfins. Und hier ein weiterer Achtungserfolg, der Edelstahlbooster, der durchbrach nach dem Wiedereintritt erfolgreich die Schallmauer, wurde unterschallschnell, stabilisierte sich im Flug und dann hat allerdings irgendwas nicht funktioniert oder etwas hat zumindest erstmal gezündet. Der Verdacht liegt nahe, dass es die Bremszündung für die Landung war. Dabei hat die Flugsteuerung wohl einen sehr guten Job gemacht, denn der Booster krachte direkt neben den Landeplatz. Ich würde behaupten, da hat nur ganz wenig gefehlt und wir hätten eine weichere Landung gesehen. Im Prinzip liegt Landspace damit gleich auf mit dem Erstflug der New Glenn. Die New Glenn hat ja auf dem zweiten Flug dann im November die Landung geschafft. Ja, die Lehren, die Landspace nun aus dieser Mission ziehen kann, die sind mit Sicherheit enorm, was sie weiterhin zum heißesten Kandidaten für die erste Wiederverwendung einer Orbitalrakete außerhalb der USA macht. Es sollen bei erfolgreicher Wiederverwendung 20 Flüge pro Booster werden, für die staatliche chinesische Raumfahrt mit Frachtversorgung der Raumstation, aber auch Ausbringung von Internetsatelliten mehr als genug Bedarf angemeldet hat. Technologisch würde ich sagen, liegt China damit jetzt 5 Jahre vor Europa und etwa 10 Jahre hinter den USA, was absolut bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, wo China gestartet ist. Apropos Europa, es wird wieder heiß. ESA Aerospace steht offensichtlich kurz vor dem zweiten Testflug der Spektrum-Rakete. Auf der offiziellen Website der norwegischen Sicherheitsbehörde, da wurde für den Zeitraum vom 6. bis zum 19. Dezember erneut ein Gefahrenbereich für Raketenstarts eingerichtet, exakt nördlich der norwegischen Küste über dem Nordatlantik. Täglich ist das Startfenster zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr UTC geöffnet. Die Warnhinweise, die decken sich mit den Flugkorridoren eines suborbitalen und orbitalen Raketenflugs und lassen kaum Zweifel, ESA Aerospace bereitet sich vor auf den zweiten Startversuch seiner 28 Meter hohen Spektrumrakete. Der erste Testflug am 30. März diesen Jahres, der war wegen einer fehlerhaften Ventilsteuerung und dem daraus resultierenden Verlust der Lagerregelung nach 30 Sekunden in einem Feuerball geendet. Sollte es diesmal klappen, wäre das ein dreifacher Meilenstein. ESA wäre das erste deutsche Unternehmen mit einem orbitalen Raketenstart und zugleich mit einem ersten Start von Kontinentaleuropa überhaupt und außerdem mit dem ersten kommerziell entwickelten Träger aus Europa. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, wäre bestimmt für ganz viele Senkrechtstarter da draußen ein schönes Weihnachtsgeschenk. Man munkelt, dass die Rakete Spektrum genannt wird, damit sich der bayerische Ministerpräsident den Namen noch besser merken kann. Dabei ist doch gar kein Spektrum. Tut mir leid für den Dad-Joke, aber in der Produktionsgruppe, da lachen wir uns jedes Mal schlapp. Und diesen Running Gag, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Grüße gehen raus an ESA und Patrick, der gerade im Winterurlaub ist. Vom hohen Norden Europas unter die Palmen Floridas. SpaceX hat die Genehmigung erhalten, den Startplatz SLC 37 auf der Cape Canaveral Space Force Station für Starship umzubauen. Im offiziellen Tweet bedankt sich SpaceX ausdrücklich bei der US Luftwaffe, der 45. Space Force Wing und der Umweltbehörde US Fish and Wildlife für die Unterstützung im Umweltprüfverfahren. Mit dieser Freigabe beginnt nun der Bau von 2 weiteren Starship-Startanlagen in Florida am SLC 37. Das war ja früher die Heimat der Delta 4. In einer Welt voller schneller Klicks und flüchtiger Nachrichten, da gibt's Geschenke, die innehalten lassen. wie der Hoverpen von Novium. Er ist kein gewöhnlicher Stift, sondern ein Kunstwerk, das Technik und Ästhetik auf einzigartige Weise vereint. Schwebend auf seinem magnetischen Sockel scheint er die Gravitation zu hinterfragen und mit ihr das Gewöhnliche. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn wir mehr denn je nach Bedeutung und echten Gesten suchen, ist der Hoverpen das ideale Geschenk für visionäre Menschen. Für jene, die Großes denken, Neues erschaffen oder ihren Gedanken den Raum geben wollen, den sie verdienen. Der Hoverpen ist dafür gemacht, nicht nur als Schreibgerät, sondern als tägliche Inspirationsquelle. Mit einem Neigungswinkel von exakt 23,5 Grad, da würdigt er die Achsneigung der Erde, die uns Jahreszeitenwandel und neue Perspektiven schenkt. Gefertigt aus edlem Flugzeugaluminium und in Farben wie Space Black, Neptune Blue oder Mars Magma erhältlich, ist ein Statement auf jedem Schreibtisch. Die Premium Edition mit Meteoritenfragment, die macht ihn sogar zu einem kosmischen Symbol für Weitblick, Beständigkeit und Mut zur Vision. Die Future Edition des Hoverpen gibt es auch als 2-in-1 Füllfederhalter und Rollerball. Ein Geschenk wie kein anderes für Träumer, Macher, Pioniere und für alle, die Wert auf das Besondere legen. Noch auf der Suche nach einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk? Mit meinem Link und dem Code senkrecht spart ihr 10% auf eure Bestellung bei Novium. Bei SpaceX gab es in der vergangenen Woche mehrere gut dokumentierte Aktivitäten am Starbase Pad 2 oder Pad B. Zwei Rohrsegmente, die wurden im Bereich des Schnelltrennsystems installiert, das anschließend teilweise ausgefahren und wieder eingefahren wurde. Kurz darauf wurde der linke Chopstick-Aktuator demontiert, nachdem man bereits in der Woche zuvor die zugehörigen Hydraulik-Akkumulatoren oder Druckspeicher entfernt hatte. Gegen Ende der Woche da folgte das Wiederanbringen der Schutzhaube am Ship-QD, also der Schiffsschnelltrennsystem. Verbindung. Diese Arbeiten, die sind Teil der laufenden Vorbereitung für erste Starship-Starts von Pad 2. Überall sprießen neue Pads für Starship aus dem Boden. Noch muss das Starship seine Eignung als zuverlässige Orbitalrakete ja erst beweisen. Der nächste große Schritt, der Start von Flughardware Version 3. In der Nacht zum 4. Dezember, da wurde Booster 19 in einer der bislang schnellsten Stacking Aktion in der Starbase zusammengesetzt. Innerhalb weniger Stunden rollten gleich mehrere Komponenten des Boosters in die Mega Bay 1. Parallel startete in der Messies Testanlage der erste Cryo-Test am neuen Testtank 39.1. Der Zusammenbau von Booster 19, der markiert den Auftakt zur Hardware-Vorbereitung für Starship Flug 12, wenn bereits ja Schiffe bis mindestens Flug 18 in der Star Factory zu sehen sind. Besonderes Augenmerk gilt auch dem Raptor-Triebwerk der neuen Generation. Ein SpaceX-Video zeigt ein Aufstiegszündprofil, das das neue Antriebssystem unter realen Flugbedingungen prüft. Alles deutet darauf hin, dass Booster 19 zum nächsten Meilenstein im Starship Super Heavy Programm wird, was ich aber auch schon von Booster 18 dachte. Den gibt's ja nicht mehr. Aber aus Texas startet ja nicht nur das Starship. Es ist offiziell, und dann darf ich hier auch endlich drüber sprechen, beim kommenden Raumflug von NS-37 von Blue Origin, da wird Michaela Michi Benthaus Raumfahrtgeschichte schreiben. Die ESA-Ingenieurin, die wird als erste rollstuhlnutzende Person überhaupt die Schwelle zum Weltraum überschreiten. Ein Mountainbike-Unfall 2018 hat bei ihr eine Querschnittslähmung verursacht, ihr Engagement für interplanetare Forschung aber nie gebremst. Benthaus absolvierte bereits Parabelflüge und eine analoge Mars-Mission. Jetzt geht's mit der suborbitalen New Shepard über die Kármán-Linie und damit die offizielle 100-Kilometer-Grenze zum Weltall. Mit ihr an Bord sein werden ein Astrophysiker, ein Bergbauunternehmer, ein Biotech-Vorstand und der ehemalige SpaceX-Manager Hans Königsmann. Er hat Michis Flug ermöglicht. Michi und Hans, ganz, ganz tolle, inspirierende Menschen. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, mein Interview mit den beiden, das verlinke ich euch unter dem Video. Das Startdatum für Michi und Hans, das steht schon, ist aber noch nicht öffentlich. Bereits erfolgt sind aber die Starts der vergangenen Woche. Am 2. Dezember, da starteten zwei Falcon 9 von Vandenberg und Cape Canaveral an Bord jeweils Starlings. Am 3. Dezember, da haben wir schon drüber gesprochen, da startete die Suki 3 auf ihren Jungfernflug. Startplatz war da Jinquan. Am 4. Dezember, da startete erneut eine Falcon 9 von Vandenberg auch hier Starlings an Bord. Am 5. Dezember startete eine Kuaiju 1A von Jinquan, nutzt das ist mir nicht bekannt. Und an Nikolaus, da sollte in China eine Hyperbola 1 von Jinquan aus gestartet sein und eine Langer Marsch 8A von Wencheng. Nutzlast in beiden Fällen ist mir noch nicht bekannt. Blue Origin macht Tempo. Nur kurz nach dem erfolgreichen zweiten Flug der New Glenn ist bereits die nächste Raketenstufe auf dem Weg zum Startplatz. CEO Dave Lim veröffentlichte ein Bild, das den Transport der dritten GS2-Oberstufe zum Launchkomplex 36 in Cape Canaveral zeigt. GS2 Glenn Stage 2, so bezeichnen die Zweitstufen. Ja, dort steht nun ein Hotfire-Test der beiden BE-3U-Triebwerke bevor. Ein wichtiger Meilenstein für den nächsten Flug. Und der hat's in sich. Ja, wahrscheinlich Januar 2026 soll New Glenn die Blue Moon Pathfinder Mission 1 starten. An Bord also eine erste Version des Blue Moon Mondlanders, der im Rahmen des Artemis-Programms ja später mal Fracht und Astronauten zur Mondoberfläche bringen soll. Getestet werden unter anderem Antrieb, Avionik und Treibstoffsysteme und das dann halt unter echten Weltraumbedingungen. Blue Origin zeigt damit klar, der Weg zum Mond ist keine Vision und kein Rendering mehr. Er wird konkret vorbereitet und im besten Fall dann auch mit dem Booster, der beim zweiten Flug gelandet wurde. Apropos zweiter New Glenn-Flug, die erste echte Payload hatte Blue Origin ja gerade erst auf dem zweiten Flug der New Glenn in den Orbit gebracht. Hauptnutzlast war die NASA-Doppelmission Escapade. Mehr als 1,59 Millionen Kilometer von der Erde entfernt hat eine der beiden von Rocket Lab gebauten Escapade-Sonden erfolgreich ihre Triebwerke gezündet. Das rund 14 Sekunden lange Manöver, das führte wie geplant zu einer Geschwindigkeitsänderung von 11,1 Meter pro Sekunde. Diese erste Kurskorrektur, die diente vor allem dem Test der Systeme und bestätigt, dass sich Berechnung und Realität decken. In wenigen Tagen, da soll die baugleiche Goldsonde das gleiche Manöver absolvieren. Bereits Mitte Dezember steht dann die entscheidende Zündung an, die die Geschwindigkeit um 200 Meter pro Sekunde verändern soll. Hierdurch werden die beiden Raumsonden dann zum Lagrange-Punkt 2 geführt. Von dort aus beginnt dann im kommenden Jahr die eigentliche Reise zum Mars. Escapade soll dann ab Anfang 2027 die Wechselwirkung des Sonnenwinds mit der Marsatmosphäre erforschen. Apropos NASA und Deep Space Mission, neue Analysen der von der OSIRIS-REx Mission zurückgebrachten Asteroidenproben, die liefern spektakuläre Ergebnisse. Wissenschaftler haben in den Bennu-Staubpartikeln neben Aminosäuren und Nukleobasen nun auch Ribose und Glucose entdeckt. Beides essentielle Zucker für Leben auf der Erde. Besonders aufsehenerregend, Ribose komplettiert alle im All gefundenen Bausteine, die zur Bildung von RNA nötig sind. Das unterstützt die Hypothese, dass das Leben einst mit RNA begann. Ebenfalls gefunden ein bislang unbekanntes gummiartiges Material, das sich wie Raumfahrtpolyurethan verhält, weichplastisch, später durch Strahlung verhärtet. Es könnte sich um einen der ältesten organischen Stoffe des Sonnensystems handeln. Ja, und noch eine Überraschung. 6-mal mehr Supernova-Staub als je zuvor in Asteroidenmaterial entdeckt wurde. Bennu entpuppt sich als kosmische Zeitkapsel, die nicht nur Hinweise auf die Ursprünge des Lebens liefert, sondern auch auf die Geburtsstunde unseres Sonnensystems. Was für eine geile Zeit, um sich mit Weltraumforschung zu beschäftigen. Die NASA, die hat ja nach bald einem Jahr Trump-Administration immer noch keinen offiziellen Chef. Jared Isaacman, Unternehmer und Kommandant der privaten Raummission Inspiration 4 und Polaris Dawn, ist erneut als NASA-Administrator nominiert und stellt sich nun ein zweites Mal dem US-Senat. Nachdem seine erste Nominierung im Mai überraschend von US-Präsident Trump zurückgezogen wurde, offenbar aufgrund eines Streits zwischen Donald Trump und Elon Musk, kehrte Isaacman nun mit einem neuen Rückhalt zurück. In seiner Anhörung betonte er die Dringlichkeit, mit Artemis 3 und der Mondlandung voranzukommen und warnte vor einem Rückstand gegenüber China. Sein umstrittenes Reformpapier Project Athena, das unter anderem eine Effizienzoffensive für die NASA skizzierte, das verteidigte er als offenes Denkkonzept, nicht als Sparplan. Unterstützung erhält er unter anderem von 36 früheren NASA-Astronautinnen und Astronauten, die ihn in einem Brief als passionierten Visionär loben. Die entscheidende Senatsabstimmung zu seiner Bestätigung, die findet am 8. Dezember statt. Der Unfall war bereits letzte Woche Thema auf Senkrechtstarter. Jetzt gibt's neue Details. Beim Soyuz-Start mit Crew letzte Woche zur ISS, da kam's am Boden zu einem folgenschweren Fehler. Die abgestürzte rund 20 Tonnen schwere Service-Plattform unterhalb der Rakete, die war offenbar nicht wie vorgeschrieben gesichert und stürzte deshalb in den Flammentrichter. Aktuelle Videoaufnahmen, die zeigen massive Schäden an der Startrampe 31 in Baikonur. Es handelt sich um die einzige russische Rampe für Progress und Soyuz-Flüge zur ISS. Apropos ISS, erstmals in der Geschichte der internationalen Raumstation sind alle 8 verfügbaren Undockports belegt. Die Station ist damit so ausgelastet wie nie zuvor. Neben 2 Soyuz-Kapseln und einem Cygnus-Raumtransporter sind aktuell noch 2 russische Progress-Frachter, das neue japanische HTV X1 sowie 2 SpaceX Dragon-Kapseln angedockt. Die aktuelle Belegung, die zeigt nicht nur die Komplexität moderner Raumfahrtlogistik, sondern auch die Vielfalt internationaler Kooperationen im All. Dieses einmalige Bild, das wird voraussichtlich am 8. Dezember mit der Rückkehr von Soyuz MS-27 wieder Geschichte sein. Wen das Thema mehr interessiert, Scott Manley bietet zur Docking-Situation, aber auch zum Startplatz-Fail ein tolles Video. Ihr merkt es schon, ich habe heute in der Witzekiste geschlafen. Warum steht ein YouTuber um 9 auf? Weil der Supermarkt um 10 schließt. Natürlich blödes Klischee, ich zum Beispiel, ich stehe zwischen 6:30 und 7 auf, also morgens. Du hast Lust, länger liegen zu bleiben und damit noch Geld zu verdienen, dann habe ich hier was vielleicht was für dich sein könnte. Eine 60-tägige Bettruhestudie vom DLR. Bei 6 Grad geneigter Kopfneigung, da sollen Effekte der Schwerelosigkeit wie Muskelabbau und Gleichgewichtsverlust simuliert werden. Die Vergütung, die beträgt 18.000 Euro. Die Studie, die dauert inklusive Vor- und Nachbereitung mehrere Wochen. Bewerbungen sind nur noch bis zum 12. Dezember möglich. Verlinke ich euch unter dem Video. Apropos Schwerelosigkeit, was macht eigentlich nochmal Copenhagen Suborbitals? Ja, gerade wieder Spenden einsammeln, denn das Team von Copenhagen Suborbitals, die verfolgen ein ebenso ehrgeiziges wie einzigartiges Ziel, nämlich einen Menschen über die Karmalinie schicken, mit selbstgebauter Rakete. Die Non-Profit-Initiative aus Kopenhagen, die besteht aus etwa 60 engagierten Freiwilligen, darunter Schmiede, Softwareentwickler und Physiker, die in ihrer Freizeit an Raketentechnik tüfteln. Das Projekt, das finanziert sich vollständig über Spenden. Bereits seit 2009 baut das Team funktionstüchtige Raketen. Insgesamt 6 Raketen wurden seit 2011 gestartet, einige davon mit Kapsel und Rettungssystem. Die Starts, die erfolgen von einer schwimmenden Plattform in der Ostsee. Mit der Spica-Trägerrakete, da soll in Zukunft ein Amateurastronaut sicher ins All und zurückgebracht werden. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, die Raketenwerkstatt in Kopenhagen, die ist jedes Wochenende für Besucher geöffnet. Ihr könnt aber auch bei Orbital Plausch vorbeischauen. Thorsten war nämlich schon vor Ort und hat das Ganze dokumentiert. Apropos Spenden finanziert, ihr wisst glaube ich schon, was kommt, dass es Senkrechtstarter überhaupt gibt. Das ist der Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum weiterzubringen, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra gibt es dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen Dank. Für alle aus der Region Stuttgart noch ein Hinweis. Ich moderiere diese Woche am 9. Dezember den Luft- und Raumfahrtkongress von der IHK Stuttgart. Die Veranstaltung, die richtet sich speziell an Non-Aerospace-Unternehmen, die bisher nicht in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig sind, aber den Einstieg in diesen zukunftsträchtigen Sektor wagen möchten. Apropos Zukunft, wir kommen zu den Starts der kommenden Woche im Ultraschnelldurchgang heute. Ich muss noch einen Zug nach Süddeutschland bekommen. Am 8. Dezember Electron von Neuseeland und Falcon 9 von Vandenberg und Kennedy Space Center. Am 9. Dezember Langer Marsch 6A von Taichung. Am 10. Dezember Langer Marsch 2D von Jinquan und Langer Marsch 3BE von Xichang und Falcon 9 vom Cape. Am 11. Dezember Kinetica 1 von Jinquan und Falcon 9 von Vandenberg und Soyuz 2.1A von Plesetsk. Am 11. Dezember Falcon 9 von Cape Canaveral und der Wochenabschluss vermutlich am 12. Dezember Langer Marsch 12 von Wencheng. Nicht vergessen, mit dem Code Senkrecht bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Hoverpan und kostenlosen Versand. Den Link zur offiziellen Webseite, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und ja, Novium gibt's auch bei Amazon, aber das beste Angebot gibt's direkt bei Novium selbst. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Vielleicht sehen wir uns die Woche ja in Stuttgart. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.